Ja, das alte Jahr loszulassen fällt uns im vergangenen Jahr oder für das vergangene Jahr vielleicht nicht ganz so schwer. Das, was wir da erlebt haben an der einen oder anderen Stelle, ist sicherlich etwas, was wir nicht nochmal erleben möchten. Mit dem Krieg und mit der Gaspreisexplosion, wo wir noch nicht wissen, was draus wird, und mit all den Sachen, die gewesen sind, ihr wisst das ja selber. Das alte Jahr loszulassen, es ist sicherlich auch eine Herausforderung, manches hält man gerne fest. Und auf der anderen Seite ist es auch gut, dass man alte Dinge loslässt, dass man sie in Gottes Hand hineinlegt. Und wenn man so den Eindruck hat, dass man in so einer Zeitenwende lebt, wo man nicht genau weiß, was wird denn jetzt aus der Gaspreisexplosion, wohin explodiert das denn jetzt noch? Oder wenn man noch nicht genau weiß, wann wird denn jetzt der Ukraine-Krieg zu Ende sein? Das ist doch jetzt schon 10 Monate oder wie lange ist das her? Wird das nochmal 10 Monate? Wird das nochmal 5 Jahre dauern? Und wenn man sich dann vorstellt, dass das ganze Gas, was da abgefackelt wird, was Putin nicht verkaufen kann, und die ganzen Raketen, die abgeschossen werden, was die an Umweltverschmutzung hervorrufen, was wird dann das nächste Jahr bringen? Was wird das nächste Jahrzehnt bringen? Ich glaube, das letzte Jahr ist jetzt das letzte, das wärmste Jahr geworden in der Aufzeichnung der Wettergeschichten. Ein Silvester mit 20 Grad, 21 Grad sogar. Das heißt, wir haben eine Situation, wo wir gar nicht wissen, auf was gehen wir da eigentlich zu, das Alte loszulassen. Das war schon schlimm genug, aber was kommt denn da auf uns zu? Ein neues Jahr mit Fragen, mit Sorgen, mit Unsicherheiten, mit all dem, was wir nicht einsortieren können. Und das Leben schien doch so fest im Griff. Denn wir haben ja gegen alles Versicherung, aber gegen das, was wir da erleben, welche Versicherung willst du dagegen abschließen? Die Leute im Ahrtal hätten sicherlich auch gerne irgendeine Versicherung abgeschlossen, die ihnen die Wassermassen erspart haben. Man kann es nicht. Das neue Jahr, was da kommt. Wir aber stehen in Gottes Hand. Anfang und Ende sind bei ihm. Ich bin, siehe, ich bin das A und das O. Anfang und Ende. Und alles ist in meiner Hand. Ich denke, dass unser Glaube an der Stelle uns Festigkeit und Stabilität und Rückhalt, Rückgrat auch gibt und ermöglicht. Wir stehen in Gottes Hand und beginnen das neue Jahr ganz bewusst mit einem Gottesdienst und ganz bewusst auch mit einem Abendmahl, dass wir den Bund haben, in dem wir stehen. Bei all den Unsicherheiten, bei all dem, was wir gerne abschütteln wollen und würden, wir stehen in diesem Bund fest, sind in Christus geborgen. Er ist unser Herr. Wir legen das neue Jahr ganz bewusst in seine Hand. Das wollen wir auch gleich nachher im Gebet tun. Und dann ist es sehr schön, wenn der Vers, den nicht nur die Herrnhuter mit ihrer Losung so ausgewählt haben, sondern es ist ja eine ökumenische Gruppe von Menschen, die das so aussucht und gar nicht wusste, was da auf uns zukommt, dann diesen Vers zu haben: Du bist ein Gott, der mich sieht. Manchmal hat man den Eindruck, sieht Gott das alles, was uns da widerfährt oder was mir persönlich widerfährt, all meine Krankheit, all meine Schmerzen, all meine Ängste, all meine Fragen. Und ich denke, das ist schon eine wichtige Sache wahrzunehmen, dass Gott derjenige ist, der uns sieht, der nicht wegschaut, sondern uns auch ins Angesicht hineinschaut und unsere Situation ansieht und weiß um uns und uns kennt. Das ist eine große Hilfestellung, eine Ermutigung für uns, für unsere Seelen, für unsere Herzen, für unsere innere Einstellung wahrzunehmen, dass dieses Wort in der Bibel steht und ausgerechnet über diesem Jahr steht. Gott sieht mich, egal was geschieht, egal was geschehen ist, egal was geschehen wird. Ich bin in seiner Hand geborgen. Das ist wirklich eine ganz wichtige Erfahrung oder eine ganz wichtige Aussage, die wir aus dem Wort Gottes lesen dürfen. Er sieht mich, nimmt mich wahr, weiß um mich, um meine Sorgen, meine Ängste. Ein Geschenk, diese Jahreslosung. Und dann ist sicherlich auch unsere Neugier, in welchem Zusammenhang steht denn so ein Wort? Ist das jetzt so ein Blankoscheck, den man so nehmen kann? Gott sieht mich und egal, was ich tue, ich bin in Gottes Hand. Er segnet alles ab, was ich da so tue. Neugierig mal hineinzuschauen in den Zusammenhang, in dem so ein Wort steht, das würde ich gerne mit euch tun. Der 1. Mose 16, Vers 6b und bis 16 sind die Hintergründe. Es geht um Abram und es geht um Sarai, die noch nicht Abraham heißen und noch nicht Sarah heißen. Also noch eine frühe Situation, denn danach werden sie ja umbenannt und Gott schließt nochmal mit ihnen ein Bund und so weiter und so weiter. Man möge das nachlesen. Dieser Predigttext, 1. Mose 16. Sarai behandelte Hagar so hart, dass sie ihr davonlief. Die Frau des Stammvaters des Glaubens, was für eine Aussage, behandelte Hagar ihre Magd, ihre Sklavin so hart, dass sie ihr davonlief. Doch der Engel Jahwes fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste, bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt, und fragte sie. Der Weg nach Schur, das ist in Richtung Ägypten, die Wüste Schur ist kurz davor, Ende Sinai, Richtung Ägypten. Und fragte sie, Hagar, Sklavin Sarais, wo kommst du her und wo willst du hin? Ich bin meiner Herrin davongelaufen, erwiderte Hagar. Da sagte der Engel Jahwes zu ihr, geh zu deiner Herrin zurück und ertrage ihre harte Behandlung. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Dann fügte er hinzu, du bist schwanger und wirst einen Sohn bekommen, den du Ismael, Gott hört, nennen sollst, denn Jahwe hat dein Jammern gehört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein, im Streit mit allen und von allen bekämpft. Er wird seinen Brüdern auf der Nase herumtanzen. Da rief Hagar den Namen Jahwes an, der mit ihr geredet hatte. Du bist ein Gott des Schauens, du bist El-Roi, sagte sie und rief, habe ich denn wirklich dem nachgeschaut, der nach mir schaute? Darum nennt man den Brunnen jetzt Be'er Lahai Roy, Brunnen des Lebendigen, der nach mir schaut. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war damals 86 Jahre alt. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, im Hebräischen steht da, ich will ein vieles will ich viel machen, deinen Samen. Also eine doppelte Betonung, ein vieles will ich viel machen. Da ist eine junge Frau, die in Richtung Wüste abhaut, weil Sarai sie so hart behandelt, dass sie es nicht mehr ertragen kann. Das ist schon eine Geschichte, bei der man vielleicht schlucken muss. Diese ganze Geschichte ist ein Griff ins volle Leben hinein. So ist das Leben. Das heißt Beziehungskonflikte, das heißt Ängste, das heißt Rivalitäten, das heißt Macht. Und wenn ich die Möglichkeit habe, Hagar ist mir ausgeliefert, voll geht's los. Ein Griff ins volle Leben. Abraham, 1500, vielleicht 2000 Jahre vor Christus, also vor 4000 Jahren etwa. Hier heißt er noch Abram, sie heißt Sarai. Oberhaupt einer Nomadensippe, überleben ist alles. Kinder zu haben ist überlebenswichtig. Das Sterben, die Menschen sterben von alleine, verhungern und verdursten, gerade in einer Wüstensituation, wo es wenig zu essen und wenig zu trinken gibt. Vor allem die Kleinkinder. Die Kleinkindersterblichkeit ist riesig groß. Aber wenn gar keine Kinder geboren werden, dann ist es schwierig. Und das ist die Situation, in der sich Abraham und Sarai befinden. Das ist die Situation. Massive Ängste. Was wird aus uns werden? Und sie werden alt und älter und immer noch älter und es tut sich nichts. Menschen sterben von alleine, gerade in der Wüste auf jeden Fall. Und wenn man gar keine Kinder hat. Sie bekommen von Gott eine Verheißung. Ein Sohn wird geboren und es tut sich nichts. Es ist, als ob Gott sich lustig machen möchte über sie. Du bekommst einen Sohn und sie werden auch wieder älter und älter und es tut sich nichts. Nun, dann kommen sie auf die Idee, dass die Sarai ja eine Magd hat, die Hagar, eine ägyptische Sklavin, die gehört ihnen. Also kann Sarai mit ihr machen, was sie will und schlägt ihrem Mann vor, Abraham, wenn ich keine Kinder kriege, dann mach es doch mit meiner Sklavin. Er findet die Idee gut und tatsächlich, sie wird schwanger. Zunächst mal merkt sie, dass sie schwanger ist und lässt das ihre Herren, ihre Eigentümerin mitkriegen, spüren. Und wenn eine Frau in der Wüste oder Halbwüste nichts wert ist, weil sie keine Kinder kriegt und die Sklavin sofort schwanger wird, dann kann man das an der Herrin auslassen. Denn du bist ja jetzt angewiesen auf mich. Tu mir bloß nichts. Vielleicht verliere ich das Kind. Und dann kann man seine Situation vielleicht ausnutzen. Sarai ist durch die ganze Situation innerlich so angespannt, so aufgekratzt, so verwundet, dass sie seit Jahren, Jahrzehnten eine Frau ist, die nichts wert ist und jetzt auch noch das. Sie beschwert sich bei Abraham. Wie konntest du mir das antun? Dabei war es doch ihre eigene Idee. Abraham ist damit überfordert, anstatt zu schlichten oder ein Machtwort zu sprechen, sagt er den Satz, das ist deine Sklavin, du kannst sowieso machen mit ihr, was du willst. Mach doch mit ihr, was du willst. Was für ein Wort, der Stammvater des Glaubens. Mach doch mit ihr, was du willst, sie ist ja sowieso deine Sklavin. Was interessieren mich Frauenzänkereien? Das ist die Situation. Das lässt sich Sarai nicht zweimal sagen, beginnt Hagar zu schikanieren, behandelt sie unterirdisch, das hält Hagar nicht länger aus und hier beginnt der Predigttext. Man hat den Eindruck, das wird so voll hineingegriffen in das volle Leben. So ist Leben, so sind wir Menschen, das ist unsere Situation. Wenn wir die Chance haben, mach doch mit ihr, was du willst, okay, ich guck auch weg und dann wird's getan. Eine verfahrene Situation, eine Notsituation. Alle sind in Schwierigkeiten, sind in Not, sind aufgekratzt und an der Grenze dessen, was sie vertragen. Abraham kämpft um die Existenz, um den Fortbestand seiner Familie, seiner Sippe. Dann kommt eine Verheißung, aus der nichts wird. Sarah als Frau ist unbrauchbar, nichts wert, bekommt keine Kinder. Hagar, die Sklavin, mit der alle machen können, was sie wollen. Und die bekommt plötzlich die einzige Chance und die nutzt sie auch aus. Ein Griff ins volle Leben. Und aus diesem ganzen Wollknäuel an Beziehungen und Schwierigkeiten entstehen dann auch noch zwei Söhne, Ismael und dann Isaak. Aus dieser Konfliktsituation entstehen diese beiden Söhne, Ismael und später dann Isaak. Gott sieht. Warum hat Gott nicht vorher gesehen? Wer kann das mit seinem Glauben vereinbaren, dass Gott es so weit kommen lässt? Müsste Gott nicht als liebender Gott vorher eingreifen, dass wir gar keine Probleme haben, überhaupt keine Schwierigkeiten, gar nicht erst in die Verlegenheit, in die Gelegenheit kommen, die Möglichkeiten, die wir haben, auszunutzen? Mach doch mit ihr, was du willst. Warum lässt Gott das so weit zu? Man hat den Eindruck, dass Gott an den Rand des Erträglichen führt. Es läuft nicht alles so, wie wir wollen, wie es sein sollte, wie man es benötigt. Warum muss Gott das so lange hinauszögern? Eine echte Frage. Gerade auch an so einer Situation. Gott sieht. Und ich denke, an dieser Situation wird deutlich, dass diese verfahrene Situation eine Chance ist, Gott neu zu begegnen, ihn neu wahrzunehmen, ihn jenseits dessen wahrzunehmen, was wir an Erwartungen haben ihm gegenüber. Ein lieber Gott muss doch. Und dann hat man so seine Liste, die ein lieber Gott muss. Er muss so sein, er muss so sein, er muss so sein, er muss das tun, was ich von ihm erwarte. Und wenn er das nicht tut, hat er seinen Job nicht richtig erledigt. Ist das so? Ist so unser Glaube? Diese Geschichte macht deutlich, dass Gott offensichtlich auch ein Gott der letzten Minuten oder der letzten Möglichkeit ist. Was bleibt denn für Abraham und für Sarai noch für Chancen, aus dieser verfahrenen Situation herauszukommen? Es sei denn, Gott greift in besonderer Weise ein, und das geschieht ja dann. Manchmal ist das eine Vorbereitung dessen, dass wir in die Tiefe hineingeführt werden, um wirklich ganz und gar abhängig zu sein von ihm. Herr, wenn du nicht ein Wunder tust, ich habe keine Möglichkeit mehr. Am liebsten möchten wir dann aus unseren Situationen, so wie die Hagar, einfach in die Wüste fliehen. Ja, was ist das denn für ein Weg, als schwangere Frau in die Wüste zu fliehen? Ist das die große Errungenschaft, der tolle Weg? Gott ist ein Gott, der sieht, El-Roi. Und der Name des Ismael, der geboren wird, Ismael, Gott hört, Gott erhört. Und beide Namen, das heißt die Benennung Gottes und auch die Benennung des Ismael, machen deutlich, dass Gott kein ferner Gott ist, sondern nahe, trotz so einer Situation. Trotz so einer Situation, die sich alle Beteiligten sicherlich anders vorgestellt haben. Und man muss sich das wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Die erste Verheißung des Sohnes in 1. Mose 12, Abraham glaubt das noch. Bei der zweiten Verheißung, als das wiederholt wird, fängt Abraham an zu lachen. 1. Mose 17. Bei der dritten Verheißung, die Wiederholung dieser Verheißung, lacht Sarai hinter dem Vorhang. So laut, dass die Leute es sogar hören. Ist das nicht die Situation, wo wir mit unserem Glauben wirklich an die Grenzen kommen, wo wir sagen, ach, wie soll das denn passieren? Wie stellst du dir das denn vor? Über Verheißungen, die Gott ausspricht, zu lachen und zu sagen, na, sowas habe ich ja noch nie erlebt. Es wird hier berichtet. Abraham lacht, Sarai lacht, weil sie sich das, was Gott möchte und vorhat, nicht vorstellen können. Wie kann Glaube da entstehen? Wie kann Glaube da wachsen? Wie kann Glaube da überleben? Gott sieht zu. Gott sieht, ist die zentrale Aussage hier an dieser Stelle, auch die zentrale Erfahrung. Warum greift Gott nicht ein? Möglicherweise, um uns als Menschen den Spiegel vorzuhalten. Wie viel Druck muss eigentlich im Leben sein, dass wir den Eindruck haben, wir dürften die Gebote Gottes aber jetzt nun wirklich überschreiten? Also jetzt ist das, was er da tut, ist so schlimm, jetzt darf ich die Gebote Gottes auch übertreten. mach doch mit ihr, was du willst. Das ist sowieso alles verfahren und sie ist deine Sklavin. Mach doch mit ihr, was du willst. Wie lang, wie stark muss der Druck sein, dass wir sagen, na, jetzt ist sowieso alles vorbei, jetzt mache ich auch richtig. Das ist ja schon auch eine Frage an unseren Glauben. Wie stark muss es werden, der Druck, in dem wir stehen, dass das Wort Gottes für uns nicht mehr wichtig ist? Gottes Wille für uns nicht mehr wichtig ist. Wie stark muss der Druck sein, um die Gebote Gottes außer Kraft zu setzen? Du darfst nicht töten, schon gar keine schwangere Frau. Was muss eigentlich geschehen, dass du sagst, aber die darfst du töten? Oder umgekehrt, wie viel Böses muss dir passieren, dass du anfängst, richtig zurückzuschlagen? Was hätte passieren müssen bei Hagar, dass sie ihre Eigentümerin umgebracht hätte? Einfach weil die ihr so viel Böses angetan hat. Wenn man anfängt, mal diese Gegenfrage zu fragen, ja, was muss eigentlich bei mir passieren, dass ich anfange, aus meinem schönen Wetterglauben herauszukommen und ganz anders zu handeln? Weil Gott ja auch nicht das tut, was man von ihm so erwartet. Als lieber Gott muss er doch dies oder jedes tun. Gott greift ein, der Engel Gottes findet Hagar. An einer Wasserstelle, Wasserquelle in der Wüste Schur auf dem Weg nach Ägypten. Ja, ich glaube, man kann in einer Wüste lange suchen, bis man eine Wasserstelle findet. Gott sieht und kennt und weiß. Und er redet Hagar an, Hagar, du Magd Sarais. Er kennt sie mit Namen und kennt ihre Beziehung. Das macht die Geschichte ja sehr schön deutlich. Du bist Hagar. Was machst du hier eigentlich? Das ist hier nicht dein Platz. Gott kennt uns und weiß um uns und kann uns genau in unserer Situation ansprechen. Was machst du hier? Auf was für einem Weg bist du da gerade? Was ist da in deinem Herzen drin? Was hast du eigentlich vor? Das ist nicht der Platz, den ich dich angewiesen habe. Das doch nicht, so doch nicht. Das ist schon eine Frage, auch an dieser Stelle. Gott kennt sie, weiß um sie, kennt ihren Namen, spricht sie an. Er kennt ihren Namen. Woher kommst du, wohin gehst du? Und das gibt die Möglichkeit zum Gespräch und auch zur ehrlichen Antwort. Ich bin auf der Flucht, ich kann das nicht mehr aushalten. Diese Situation, ich schaffe das nicht mehr. Geh zurück und ordne dich unter. Das ist ein Wort, was ich nicht erwartet hätte. Ich hätte jetzt erwartet von einem lieben Gott, dass er sagt, ich kann dich ja so verstehen. Du hast es aber auch schlimm. Und dass du auf dem Weg nach Ägypten bist, genau richtig, da hätte ich dich jetzt auch hingeschickt. Mach mal hin, ich werde dich behüten, dass du auch den letzten Rest noch schaffst. Denn bei deiner Familie bist du wesentlich besser aufgehoben als bei denen da, so wie die sich mit dir ins Benehmen setzen. Man muss das erst einmal verdauen. Geh wieder zurück und ordne dich unter. Das ist ein Wort. Das ist ein Wort. Ja, kennt Gott denn meine Situation nicht und weiß er nicht, dass ich da an der Grenze dessen bin, was ich aushalten kann? Geh wieder zurück und ordne dich unter. Und außerdem hier, an dieser Wasserquelle, da gehörst du gar nicht hin. Da habe ich dich nicht hingeschickt. Das muss man erst mal verdauen, so ein Wort. Geh wieder zurück. Gott ordnet unsere Situation, aber er ordnet nicht immer so, wie wir uns das wünschen. Er ordnet die Situation, aber ordnet sie so, wie in der damaligen Gesellschaft geordnet ist. Gott ordnet sich selber auch ein in die Gesellschaftsordnung der damaligen Zeit. Er hilft der Hagar nicht, eine gesellschaftspolitische Revolution in die Wege zu leiten. Man braucht nicht mehr Sklave sein oder so. Das ist hart zu verdauen. Hätte Gott nicht hier an dieser Stelle sagen müssen, Sklaverei ist ein für alle Mal abgeschafft? Würden wir das nicht von Gott erwarten? Gott ordnet uns ein in unsere gesellschaftliche Situation. Das heißt aber auch nicht, dass wir heute wieder Sklaverei einführen sollten, weil das ja so im Wort Gottes steht. Er hat die Hagar wieder zurückgeschickt, also sollten wir Sklaven wieder einführen. Das steht da auch nicht. Aber Gott hat offensichtlich den Eindruck, da keine Revolution voranbringen zu sollen, sondern geh wieder zurück und ich werde mit dir sein. Hagar betet Gott an. Die Reaktion der Hagar ist, Gott ist an meiner Seite, ich bin nicht verloren, er führt mich und leitet mich und schützt mich. Für alttestamentliche Verhältnisse kommt jetzt hier eine ganz interessante Sache. Hagar benennt Gott. Normalerweise hat Adam die Tiere benannt, weil er Ebenbild Gottes ist. Der Mächtige benennt den irgendwie. Ich benenne meine Söhne, meine Töchter. Adam benennt die Tiere, die Pflanzen. Und hier benennt die Frau Gott mit einem neuen Namen. Das muss man sich auf der Zunge erstmal zergehen lassen. Sie benennt Gott mit einem neuen Namen. Und interessanterweise steht da auch Jahwe. Eigentlich wird dieser Name erst geoffenbart dem Mose. Eine Situation, die ungewöhnlich ist fürs Alte Testament. Eine Frau in der Anbetung benennt Gott mit einem neuen Namen, denn Gott offenbart sich ihr. Das ist schon eine Menge. Das ist schon eine ganze Menge. Gott offenbart sich ihr, indem er deutlich macht, ich sehe dich, ich höre dich. Benenne du deinen Sohn, Gott hört und Gott lässt sich benennen von ihr, Gott sieht. Das ist so eine enge Verknüpfung an dieser Stelle, es ist ungewöhnlich, sehr stark. Und ich glaube, so eine Erfahrung der Nähe Gottes, der Gegenwart geschieht, wenn man von Gott auch an die Grenzen seiner Erträglichkeit geführt wird. Wenn man wahrnimmt, dass Gott solche Situationen bis ans Zerreißen aufspannt. Wenn ein 80-Jähriger, 90-Jähriger mit einer 90-Jährigen noch Kinder kriegt oder ein Kind bekommt, das ist schon eine Situation, die man kaum noch mit seinem Glauben, mit seinem Verstand in irgendeine Form kriegen kann. Und Hagar macht Folgendes deutlich an dieser Stelle. Ja, habe ich denn Gott gesucht? Das ist eine sehr ehrliche Aussage. Gott hat mich gefunden, obwohl ich noch nicht einmal mich auf den Weg gemacht habe, ihn zu suchen. Das erinnert mich an Jesaja 65, Vers 1. Ich war zu finden für die, die mich nicht gesucht haben. Im Römer 10, Vers 20 wird das zitiert nochmal von Paulus. Das scheint hier so eine Situation zu sein, wo Hagar staunt. Ich habe mich nicht auf den Weg gemacht, Gott zu suchen, aber er hat mich gefunden. Was ist das für ein Gott? Er hat sich mir geoffenbart, er hat sich mir gezeigt und lässt sich von mir mit einem neuen Namen benennen. Und mit dieser Gewissheit geht sie zurück zu Abraham und Sarai. Gott ist auf meiner Seite, er ist an meiner Seite, er sieht mich, er kennt mich. Gott sieht mich, das ist keine Drohung. Pass auf, kleines Auge, was du tust oder siehst oder was auch immer, ihr kennt dieses Lied. Das ist hier keine Drohung, sondern das ist ein Erstaunen. Nun guck doch mal an, ich habe mich nicht auf den Weg gemacht zu Gott, aber er war schon längst auf dem Weg, weil er mich gefunden hat. Ein Staunen darüber, wer dieser Gott eigentlich ist. Der Sohn, der ihr geboren wird, der Ismael, es ist ein Wildeselmensch. Ein Mann wie ein Wildesel. Nur wie stellt man sich einen Wildesel vor? Diese Verheißung, dieses Wort, was Gott über diesen Mann oder was der Engel Gottes über diesen Mann sagt, ist auch so eine Grenzsituation. Die Hand aller wird gegen ihn sein und seine Hand wird gegen alle sein. Na, was Schöneres kann man sich auch nicht wünschen. Aber wenn ich mich hineinversetze in eine Frau, in eine junge Frau, die schwanger ist und in der Wüste von Gott gefunden wird. Und Gott sagt ihr, dein Sohn wird jemand sein, der sich mächtig in der Lage ist, durchzusetzen. Dann hat es in den Ohren von Hagar schon einen ganz anderen Klang. Das wird einer sein, der wird sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Und damit segne ich dich. Das ist für eine Mutter, die alleine ist, ein Aufatmen, eine Hilfe. Ich würde mir nie wünschen, dass meine Söhne und Töchter Wildeselmenschen werden oder so irgendwas. Aber in so einer Situation ist das eine Hilfestellung. Und Gott weiß, was sie braucht und dass sie wirklich jemanden braucht, der für sie kämpft und für sie da ist. Gott sieht es. Gott nimmt sich der Situation an, macht keine Revolution, ordnet die Situation so, wie es in der damaligen Zeit sinnvoll ist und notwendig ist und nimmt dann die Leute an ihre Hand. Und es wird tatsächlich der Vater des Glaubens, dieser Abraham, der dann einen neuen Namen bekommt. Abraham, Vater eines Volkes oder Avraham, Vater vieler Völker. Das heißt, diese Verheißung wird nochmal getoppt. Und das ist für Abraham auch schwierig, das wahrzunehmen, wenn Gott doch nicht mal das erste Kind schenkt. Gott geht diesen Weg weiter und kommt zu seinem Ziel. Und das, was mir auffällt, die Fehlentwicklungen, die Abraham und Sarai und Hagar verursachen, baut Gott in seinen Weg ein und kommt trotzdem zu seinem Ziel. Der Ismael, der entsteht, der eigentlich gar nicht entstehen sollte, von Gottes Plan her, wird von Gott mit in den Segen hineingenommen. Ich werde auch ihn zu einem großen Volk, zu vielen, zu einem Gewusel von Völkern, glaube ich, steht da sogar, machen. Das heißt, auch an dieser Stelle, Gott ist in der Lage und bereit, auch aus unseren Fehlern Segen zu machen und das einzubauen, mit hineinzunehmen. Ich sehe dich und ich weiß, dass du Sünder bist. Und ich nehme das, was dir schief läuft und den Zickenkrieg der Frauen, und Abraham, der sich nicht durchsetzen kann und der Angst hat, ich nehme das in die Erfüllung meines Planes mit hinein. Ist schon eine interessante Sache, wenn man sich den Hintergrund dieses einen Verses anschaut. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und wenn man das auffächert, was das für die damalige Zeit geheißen hat. Und dass Gott in der Lage ist, auch aus unseren Fehlern sinnvolle Wege zu gehen. Das wünsche ich uns, dass das im kommenden Jahr uns gelingt. Auch wenn wir nicht genau wissen, was auf uns zukommt. Und wenn manche Sorgen und Schwierigkeiten sind, so viel wie vielleicht bei Hagar, die vielleicht damit gerechnet hat oder damit rechnen musste, dass sie in der Wüste verdurstet, verhungert. Und Gott sieht sie und holt sie da heraus. Es wäre schön, wenn jetzt einige im Gebet antworten könnten, dass wir dieses neue Jahr in Jesu Namen segnen. Wer betet mit uns?